Wenn du wissen willst, wie man Inklusion erfolgreich ins Unternehmen integriert und damit zum größten sozialen IT-Unternehmen in Europa wird und wie man gesellschaftlichen Nutzen damit maximiert, anstatt die Interessen der Anteilseigner, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Zu Gast ist Daniel Büchle von der AFB. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Ja, hi, hi, hi. Herzlich willkommen in der Fabrik für immer, in der wir uns um eine nachhaltige Wirtschaft kümmern. Also nachhaltig im Sinne von stabile Verbindungen von Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Das sollte ich mal öfter erwähnen, gerade für neue HörerInnen. Also an euch herzlich willkommen. Kurz zu mir, Frank Schlieder, die Verlinkung zu LinkedIn in den Shownotes. Vernetzt euch gerne mit mir. Diese Episode ist die 39. und shame on us. Bis dato hatten wir kein Sozialunternehmen in unserer Gedankenkantine in der Fabrik für immer. Und ja, damit werden wir uns zukünftig öfter beschäftigen. Was können wir von Sozialunternehmen lernen? Wie gehen sie mit Inklusion und Diversity um? Und was verändert sich, wenn die Gewinnmaximierung des gesellschaftlichen Nutzens schon inhärent ins Geschäftsmodell geschrieben wird? Danke an dieser Stelle übrigens an Jonas, einen unserer fleißigen Hörer aus der Community. Jonas hat uns den Ball zur heutigen Episode zugespielt und den nehmen wir dankend auf. Vielen Dank. Und auch danke an alle HörerInnen für eure rege Teilnahme und die vielen Nachrichten via E-Mail als Direktnachricht bei LinkedIn für alle Themen und Gästevorschläge. Und ich verspreche euch, jeden einzelnen Vorschlag werden wir beantworten und in die Fabrik für immer aufnehmen. So, das dazu. Nun zur AFB. Nein, auf keinen Fall Alternative für Deutschland, sondern...
AFB steht für Arbeit für Menschen mit Behinderung. Wir sind ja ein Inklusionsunternehmen, das sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, 500 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung im IT-Umfeld zu schaffen. Und ja, deswegen diese kurze und knackige Abkürzung.
Jo, das ist die Stimme von Daniel Büchle, dem Geschäftsführer der AFB. Und gleich geht's los. Heute reden wir über Green IT, weil das macht die AFB auch, und Inklusion. Und Hintergründe dazu findet ihr auf unserer Webseite fabrikfuerimmer.com/39. Also besucht mal unsere Seite fabrikfuer und für mit UE, also fabrikfuerimmer.com/39. So, steigen wir mal ein ins Gespräch.
Erklär das vielleicht mal in 2, 3 Sätzen, was genau die AFB da eigentlich macht.
Wir kommen dann ins Spiel, wenn es darum geht, nach einer Erstnutzung bei Unternehmen, Banken, Versicherungen, öffentlichen Verwaltungen, diese Geräte dazu zu bringen, noch mal ein paar Jahre auf den Buckel zu kriegen, wenn ich so sagen darf. Da haben wir ein Konzept von Logistik über Datenlöschung, Aufarbeitung, auch Reparatur der Geräte, Reinigung, Aufrüstung und dann natürlich sehr kreative Vertriebswege über eigene Geschäfte, über Online-Shops, über gewisse soziale Plattformen, wie zum Beispiel Stifter helfen, wo gemeinnützige Einrichtungen in Deutschland und in anderen Ländern diese Geräte erhalten können. Wir machen sehr viel Spendenaktionen gemeinsam mit unseren Partnern, haben durchaus auch Möglichkeiten, wirklich sehr, sehr alte Geräte noch in eine Nutzung zu bringen. Muss ja auch nicht zwingend immer ein Windows-System drauf sein. Da gibt es dann auch Geräte, die mit Linux nach 10 oder 15 Jahren noch funktionieren. Aber genau das ist unser Business, unser Geschäft, diese Lebensdauer nach der Erstnutzung zu maximieren.
Kurz ein paar Kennzahlen. Umsatz, MitarbeiterInnen?
Ja, wir peilen dieses Jahr einen Umsatz von etwa 60 Millionen an und haben jetzt vor kurzem die Grenze der 500 Mitarbeitenden überschritten, auf was wir sehr stolz sind.
Nochmal ganz kurz, also du sprachst es ja gerade eben an, ihr habt 60 Millionen Euro Umsatz, ihr arbeitet mit Organisationen zusammen, Behörden, größeren Unternehmen. Ich würde ganz kurz mal so diese Wertschöpfungskette mit dir mal kurz durchtanzen im IT-Remarketing, wie das dann heißt. Wie läuft das ab? Habt ihr große Unternehmen als Vertragspartner und nimmt systematisch viele Geräte jährlich ab oder sammelt ihr ein, wo es nur geht? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir planen dieses Jahr mit 500.000 IT- und Mobilgeräte, die zurückzunehmen. zu testen, zu bearbeiten, aufzuarbeiten. Und diese Mengen kriegt man natürlich nur, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet. So, und je größer die Unternehmen, desto mehr IT-Geräte haben sie natürlich. Und deswegen sind natürlich gerade solche Partner in der Dimension von Otto, von Rewe, von Siemens sehr spannend für uns, weil die natürlich teilweise mehrere 10.000 IT- und Mobilgeräte haben. Und das sind eben die Unternehmen, die dann die Geräte für 3 oder für 5 Jahre im Einsatz lassen. Da mischen wir uns auch gar nicht ein. Das ist Firmenpolitik, das muss jeder selber entscheiden. Und wir arbeiten ab dem Zeitpunkt, wo diese Geräte nicht mehr benötigt werden, wo sie durch einen IT-Service-Mitarbeiter abgebaut werden. Ab dann arbeiten wir zusammen, stellen Transportbehältnisse bereit, um einfach die Datensicherheit, aber auch das Thema Gefahrgut zu gewährleisten, kommen damit mit eigenem Personal und eigenem Fuhrpark vorbei, übernehmen die Geräte und bringen sie dann in die nächste AFB-Niederlassung, wobei mittlerweile auch Corona-bedingt das Thema Homeoffice natürlich ein riesiges Thema ist. Und da haben wir jetzt auch erste Konstrukte, wo dann Mitarbeiterinnen, die ihr Neugerät von der Firma schon direkt ins Homeoffice bekommen, eben über den Versand zu uns auch direkt das Gerät an uns versenden können oder wir lassen es abholen. Also das hat sich jetzt durch die Pandemie ein bisschen ergeben, um Firmen da um zu unterstützen.
Was ist so generell jetzt euer Weg des letzten Jahres in der Pandemie?
Ja, mit dem Lockdown kam natürlich eine brutale Nachfrage, speziell nach Notebooks, später dann auch nach Monitoren. Kann man sich, glaube ich, ganz leicht vorstellen, wenn es auf einmal alle daheim sind, Homeschooling machen müssen, ja, dann brauchen die Schülerinnen und Schüler brauchen Notebooks, die Enkel oder beziehungsweise die Omas, Opas wollen mit den Enkeln über Teams oder Skype, wie auch immer, in Kontakt bleiben. Alles wird digitaler. So, da war die Nachfrage brutal. So, das haben alle IT-Refurbisher, ich sag mal, auch ein bisschen davon profitiert, dass auf einmal, ja, dass die Nachfrage so riesig war. Andererseits sind die Firmen natürlich dann auch teilweise in den Lockdown gegangen. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben von zu Hause aus gearbeitet, haben aber nicht zwingend ein Notebook gehabt von dem Arbeitgeber. So, das heißt, diese Gebrauchtgeräte, die dann eigentlich hätten zu den Refurbishern sollen, ab März 2020, die gingen dann erstmal intern zu den Mitarbeitern, die dann vielleicht das fürs Homeoffice benötigt haben. Vielleicht wurden sie auch ein bisschen gebunkert, kann man sagen, weil einfach auch eine Unsicherheit am Markt war, weil natürlich die Hersteller dann auch gerade zu Beginn von 2020 war ein Lockdown in Asien. Das heißt, da konnten auch ganz viele IT-Geräte nicht produziert werden, die der Markt eigentlich gebraucht hätte. Also es war eine absolute Knappheit da in 2020. Das ist mittlerweile etwas besser geworden. Aber die Nachfrage ist halt nach wie vor brutal. Das heißt, weltweit die ganzen Behörden stellen jetzt auf Notebooks um. Weltweit die ganzen Schulen wollen jetzt Notebooks haben für die Schülerinnen und Schüler. So, das ist auf einmal eine Menge, die eigentlich gar nicht von heute auf morgen produziert werden kann. Und deswegen spüren das selbst größere Firmen, dass sie einfach, wo sie vorher innerhalb von 3-4 Tagen ein Notebook von dem Hersteller bekommen haben, jetzt teilweise Wochen oder Monate warten. Also da ist einfach die Situation am Markt noch lange nicht so, dass man von einer Entspannung sprechen kann. Und dementsprechend haben es die IT-Refurbisher, wir und auch alle Marktbegleiter nach wie vor schwer, an ausreichend Mengen von Notebooks, Tablets etc. zu kommen.
Ja, absolut. Also das heißt, Lieferengpässe im Einkauf für euch, aber hohe Absätze im Verkauf, heißt Lager leer, mehr oder weniger. Ne? Steigen die Preise dann? Also wie habt ihr das im Preisniveau gehalten dann?
Ganz genau, so wie es am Markt ist, knappes Angebot, hohe Nachfrage. Das heißt, die Geräte kommen rein, werden schnell bearbeitet, gehen sofort wieder raus. Ich will es nicht sagen zu jedem Preis, aber natürlich hat sich der Preis nicht wie in den Jahren zuvor bewegt, wo man eigentlich kontinuierlichen Wertverlust Monat pro Monat hat bei gebrauchter Ware. Logisch, weil immer neue Technologien kommen. Aber wenn das Angebot knapp ist, dann bleiben die Preise, und so war es jetzt echt die letzten Monate, bleiben relativ konstant. Natürlich, weil auch die Firmen ja erkannt haben, diese Hardware, die sie jetzt abgeben können, da streiten sich die IT-Refurbisher drum, also verkaufen diese zu höhere Preise an uns oder an die Wettbewerber. Und diese diese IT-Refurbisher müssen sie dann natürlich auch zu höheren Preisen verkaufen. Also es liegt nicht daran, dass die Branche das will, sondern sie wird auch ein bisschen dazu gezwungen.
Wie viel Prozent sind da, ist das durchschnittliche Preisniveau da angestiegen, kannst du das sagen? Also so jetzt allein durch das letzte Jahr?
Also wir sind jetzt wirklich ungefähr bei dem Preisniveau, wo wir vor einem Jahr waren. Und ansonsten kann man eigentlich sagen, dass wir bei Ware, die irgendwie, was weiß ich, 4, 5 Jahre alt ist, im Schnitt vielleicht so 2% Wertverlust pro Monat haben. So, das kann man aufs Jahr hochrechnen. Und das hatten wir jetzt eben für 12 Monate nicht. Das ist das Ungewöhnliche dran. Also die Preise sind jetzt nicht unbedingt nach oben gegangen, aber sind halt auch nicht wie gewohnt nach unten gegangen, okay, für die gleiche Qualität.
Ja, okay. Aber das heißt dann letztendlich, wenn du sagst 2% pro Monat, das linear aufaddiert, sind das dann 24%, die es hätte billiger werden können oder günstiger, das ist gleich geblieben. Also letztendlich war es eine implizierte Preissteigerung dann doch wieder von knapp einem Viertel, also 24% in diesem Fall, wenn man es jetzt mal so grob sagen können.
No? Okay. Ganz genau, ja.
Okay, okay. Um wie viel Prozent ist eigentlich so ein refurbishedes Notebook eigentlich so generell günstiger als ein neues?
Man kann eigentlich pauschal sagen, dass das ein Gerät nach 3 Jahren Nutzung so um die 25% vielleicht vom Neupreis noch kostet. Mhm. Also da wird schon richtig Geld gespart, wenn man sich als Konsument für so ein Gebrauchtgerät entscheidet. Und vor allen Dingen, es steckt ja hochwertige Technologie drin. Also das sind ja keine Billig-Notebooks, keine typische Consumer-Ware, wie sie teilweise in den Elektronikfachmärkten ist. Das sind Geräte, für die haben sich große Firmen ganz bewusst entschieden, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich für lange Zeit damit arbeiten müssen und weil sie da noch einen Service, eine Garantie von 3 bis 4 Jahren einkaufen. Das heißt, das sind von Werk ab deutlich bessere oder robustere Teile teilweise eingebaut, wie man sie in der typischen Consumerware als Neuware heutzutage bekommt. Also von daher sind es schon hochwertige, robuste Businessgeräte, um die es da geht.
Ja. Ihr seid in welchen Ländern noch aktiv?
Wir sind neben Deutschland auch noch in der Slowakei, in Österreich, in der Schweiz und in Frankreich tätig, haben aber diverse Partnerfirmen, die auch in weiteren Ländern Niederlassungen haben. Und so holen wir zum Beispiel auch in Niederlanden, in Luxemburg, in Belgien oder in Italien auch Geräte ab. Also wir müssen nicht zwingend eine Niederlassung in diesem Land haben, um dort auch die Services anbieten zu können.
Ja, und wie viele Niederlassungen habt ihr insgesamt?
Aktuell haben wir es 20 Niederlassungen, die diese Services erbringen. Ja, schön verteilt auf diese 5 Länder. Der Schwerpunkt in Deutschland und dann mit mittlerweile 5 Niederlassungen kommt dann Frankreich auf Platz 2.
Ja. Und in diesen Niederlassungen, jetzt kommen wir dann zum Thema Inklusion, da sind jetzt quasi eure Mitarbeitenden, die Geräte entgegennehmen und wieder aufbereiten und fit für den Verkauf wieder machen. So. Oder was findet da noch statt?
Ja, genau. Also zum Ersten der wichtigste Aspekt, nämlich die Datenvernichtung. Und das ist ja auch der Hauptservice von uns für unsere Partner, dass sie da wirklich nach den besten Standards, die es auf der Welt gibt, egal ist, ob Löschen mittels Software oder Zerstörung mittels Schredder, dass sie da die bestmögliche Datenvernichtung bekommen. Weil da sind sensible Daten drauf, personenbezogene Daten. Teilweise arbeiten wir mit Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen aus der Medizin zusammen, Behörden, Verfassungsschutz und so weiter. So, da ist einfach die ordentliche Datenvernichtung das A und O im kompletten Prozess. Mit der Löschung der Geräte werden die Geräte natürlich auch getestet. Das heißt, wir lesen diese Konfiguration aus, wie leistungsstark ist ein Gerät, Prozessor, RAM, wie groß ist die Festplatte. Das sind alles Daten, die wir nachher auch brauchen, wenn wir die Geräte wieder vermarkten, die wir aber auch an die Partner zurückspielen, dass die genau wissen, aha, diese Geräte habe ich an AFB übergeben, die und die Config, weil dadurch werden ja auch die Preise zum Teil definiert. So, und dann wird eben unterschieden auch bei den Geräten. Handelt es sich um ein PC, ein Notebook, das potenziell vom Alter her, vom Modell her für die Wiedervermarktung geeignet ist? So haben wir dann eine Chance, einen Absatz zu finden? Oder ist das Gerät vielleicht so alt, dass es einfach nur noch ins Recycling gehen kann, wo wir dann eben auch den Datenträger ausbauen, aber dieses Gerät dann zerlegen, um wiederum Ersatzteile auch für das Refurbishment von anderen Geräten zu gewinnen. Diese zwei Wege gibt es eigentlich bei uns. Und bei der Aufarbeitung, nach der Löschung, nach dem Test, kommt natürlich dann noch eine Reinigung von den Geräten. Wenn wir die Geräte nachher abgeben, dann wollen wir, dass die so sauber wie möglich sind, innen sowie außen. Es kommt ein neues, legales Windows 10 Betriebssystem drauf auf die Geräte, dass die Nutzer quasi direkt loslegen können. Gegebenenfalls werden natürlich Geräte repariert. Nicht jedes Gerät bei uns kommt in perfektem Zustand an. Da fehlt auch mal eine Komponente, die dann eben eingebaut wird. Ab und zu haben Geräte zu wenig Arbeitsspeicher, wo wir dann eine Aufrüstung vornehmen, bevor die Geräte ja dann über diverse Vertriebswege nachher wieder in den Markt gehen.
500 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, davon wie viele wie viele Menschen mit Behinderung?
Die Quote ist immer ziemlich genau bei 45%. Zu einem, weil wir diese Vorgaben haben als gemeinnütziges Unternehmen und als anerkanntes Inklusionsunternehmen, müssen wir uns zwischen 40-50% bewegen. Das heißt, wir sind eigentlich genau da im Mittel, weil es natürlich auch je nach Neueinstellung vielleicht mal zu Schwankungen kommen kann. Passt man schon auf, dass man nicht unter die 40 und nicht über die 50 kommen. So, das sind die gesetzlichen Vorgaben und das ist aber natürlich auch Sinn und Zweck und das, was wir gern machen. Das heißt, mit jedem neuen Arbeitsplatz, den wir irgendwie ausschreiben, geben wir es nicht vor, ob das jetzt durch einen Mensch mit Behinderung oder ohne Behinderung besetzt werden soll, dürfen wir auch gar nicht. Sondern da warten wir einfach ab, was an Bewerbungen reinkommt. Und da gibt es natürlich Bewerbungsgespräche und dann ist mehr oder weniger erstmal am Anfang Zufall, ob diese Stelle jetzt für einen Mensch mit oder ohne Behinderung ist. Und dann nach den Bewerbungsgesprächen, bei der Einstellung, dann wissen wir dann Bescheid, wie die Stelle besetzt wurde.
Ja. Gibt es da so bevorzugte Bereiche, wo jetzt quasi Menschen mit Behinderung arbeiten? Oder hängt das dann jetzt auch von der Behinderung und der Art der Behinderung und dem Grad der Behinderung ab?
Ja, es hängt schon ein bisschen von der Art ab. Menschen mit zum Beispiel Querschnittslähmungen, die im Rollstuhl sitzen, die können wir jetzt fast unmöglich in irgendwelchen Produktionsbereichen einsetzen, wo Geräte auch transportiert werden müssen. Natürlich gibt es gewisse Hilfsmittel, die man da immer machen kann, aber es ist eher ein Bereich jetzt, wo wir Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen einsetzen. Rollifahrerinnen, Rollifahrer haben wir verstärkt im Kundenservice, im Verkauf, in der Verwaltung, also überall, wo es halt Büroarbeitsplätze gibt, da tut man sich da deutlich leichter. Und Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die sind dann eher in der Logistik, im Wareneingang, Löschen, Testen und so weiter, also diese Produktionsbereiche.
Gibt es denn, wenn man jetzt so, also ein inklusionszertifiziertes Unternehmen ist, gibt es da eigentlich so ganz normale Arbeitsverträge im Sinne von Probezeit? Wie geht ihr damit um, also im Arbeitsrecht?
Ganz genau, da gibt es ganz normale Arbeitsverträge mit dem mehr oder weniger einzigen Unterschied, dass Menschen mit Behinderung ein zusätzliches, ein gesetzliches Recht auf mehr Urlaub haben. Ansonsten sind die Arbeitsverträge gleich, sind unbefristet, es gibt eine Probezeit. Natürlich gerade Menschen mit Behinderung, die aus einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung kommen, da machen wir zum Test am Anfang vermehrt Praktikas. Wir schauen auch mal, was weiß ich, ein paar Tage, dann haben wir ein gutes Gefühl, dann geht es vielleicht ein paar Wochen, dann geht auch mal ein Praktikum 3-4 Monate, einfach weil wir die ja schon aus einer relativ, aus einer Arbeitswelt reißen, die es nicht am ersten Arbeitsmarkt ist, wo bei uns natürlich dann auch mit einer 40-Stunden-Woche eventuell andere Anforderungen herrschen, wo wir wissen, okay, die meisten Menschen ohne Behinderung, für die ist das kein Problem. Wenn aber jemand aus der Werkstatt kommt, dann könnte es ein Problem beziehungsweise eine Umgewöhnung sein. Da sind wir einfach, da testen wir dann etwas mehr im Rahmen von Praktikas, um sicherzustellen, dass es auch bestmöglich klappt.
Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Onboarding-Prozesse oder habt ihr so standardisierte Prozesse, wie man MitarbeiterInnen dort quasi jetzt ins Unternehmen bekommt oder ist das so individuell, dass das auch jedes Onboarding auch neu gestaltet werden muss?
Wir arbeiten natürlich mit speziellen Organisationen zusammen, die sich um die Vermittlung von Menschen mit Behinderung kümmern. Zum einen sind es natürlich die Werkstätten, zum anderen auch die Agentur für Arbeit, die natürlich dann speziell für Menschen mit Behinderung eine Fachabteilung hat. Da haben wir enge Partnerschaften, um da Leute vermittelt zu bekommen. Aber ansonsten gibt es eine ganz normale Stellenausschreibung über unser Karriereportal auch auf der Homepage, oder wir bewerben das auf diversen Portalen. Und da ist der Bewerbungsprozess eigentlich relativ gleich, egal ob mit oder ohne Behinderung. Mhm. Was für uns wichtig ist, dass wir natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allen Dingen auch die Vorgesetzte, explizit schulen auf das Thema, ja, was bedeutet es, wenn jemand die oder die Behinderung hat, wie gehe ich damit um, dass die einfach wissen, warum der so oder so tickt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns.
Okay, also das sind dann, was für Schulungen sind das dann, die dann die Vorgesetzten bekommen oder die weiteren Führungsetagen?
Ja, wir haben ja Betriebssozialarbeiterinnen, Betriebssozialarbeiter, die sich natürlich mit diesen Krankheitsbildern auskennen, die da auch ständig auf Fortbildungen sind. Und die unterweisen dann und schulen dann eben alle anderen Personen, die halt mit Menschen mit diesem Krankheitsbild zu tun haben, regelmäßig, damit die damit umgehen können.
Ja. Wie hoch ist denn bei euch so dann die Fluktuation? Also so Leute, einmal gekommen, immer geblieben, oder habt ihr doch eine recht hohe Fluktuation an Menschen, die dann merken, sind vielleicht dafür nicht geschaffen, sie schaffen vielleicht diese Vorgabe nicht, oder finden es langweilig oder wie auch immer. Ist das anders im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Ja, natürlich haben wir eine Fluktuation, und das kommt auch ein bisschen daher, dass gerade Menschen mit Behinderung die vielleicht auch eine psychische Beeinträchtigung haben, natürlich Wochen und Monate haben, wo es ihnen besser geht, und dann vielleicht auch eine ganze Lebensphase, wo es ihnen wieder schlechter geht, wo sie vielleicht dann sogar psychiatrische Behandlung müssen, in eine Klinik wieder müssen über Monate oder Jahre, und dann auch entscheiden, nee, das ist einfach doch nichts für mich, dieser Job am ersten Arbeitsmarkt. Also das passiert, und von daher haben wir da eine durchschnittliche Fluktuation für unsere Branche, mit der wir gut leben können, wo es auch schwer wird, die weiter zu reduzieren.
Ja, ja. Aber ich stelle mir das ja so, also wenn man jetzt Menschen, also in der Aufgabe, Menschen mit Behinderung oder aus Behindertenwerkstätten, wie auch immer, in diesen Arbeitsmarkt zu integrieren, das macht ja auch was mit dem Menschen. Du kommst an, bist Teil einer neuen Gemeinschaft, hast eine Aufgabe, wirst wertgeschätzt, bekommst Geld für das, was du tust. Und das sind ja alles, also wie auch gerade schon gesagt, das macht ja was mit den Menschen. Und was mich interessieren würde, was macht das mit den Menschen? Gibt es da, also kannst du mir da ein, zwei Geschichten drüber erzählen? Das müssen ja mitunter auch bestimmt schöne Erlebnisse sein, sowas auch mitzuerleben, oder?
Ja, das ist definitiv ein großer Mehrwert dieser Arbeit für uns alle, die bei der AfB arbeiten, solche Stories dann, solche schönen Geschichten mitzuerleben. Vor allen Dingen ist, ich sag mal, das Selbstwertgefühl, das steigt, wenn die Person jetzt einen Job am ersten Arbeitsmarkt haben. Und nicht nur das, wir sind Unternehmen, das mit zig DAX-Unternehmen zusammenarbeitet und mit zig Behörden, und da wissen die Mitarbeitenden auf einmal, ja, ich mache jetzt die Datenvernichtung für die, ich habe einen wahnsinnig hochwertigen, sensiblen Job, den ich richtig machen muss. So das steigert das Selbstwertgefühl definitiv. Mhm. Und natürlich wissen sie auch, ja, auch ökologisch was Sinnvolles zu tun, für ein nachhaltiges Unternehmen zu arbeiten. Mit Zukunftsperspektive, Thema IT, so das bringt schon eine große Zufriedenheit. Und da gibt es sicherlich schöne Stories. Ich erinnere mich an ein, zwei Mitarbeiter, die wir haben, die dann wirklich auch, der eine repariert Notebooks und hat dann nach Feierabend noch gefragt, ob er irgendwie noch Notebooks mit heimnehmen kann, um zu Hause zu reparieren, weil er das so gern macht, weil ihn das so glücklich macht. Wir haben einen Mitarbeiter an einem Standort, der hat am Anfang durch seine Behinderung sich überhaupt nicht getraut, irgendwie mit Menschen zu sprechen, die in den Laden reingekommen sind. Das heißt, mehr oder weniger den Laden fluchtartig am Anfang verlassen, sich in der Werkstatt hinten versteckt. So, und das wurde nach und nach besser. Nachdem eigentlich klar war, das ist das einer von fünf Personen, die da in diesem Shop arbeiten, und es passiert nichts. Nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ist er rausgegangen, und mittlerweile macht er Kundengespräche. Das sind dann so diese Success-Stories, die man dann wirklich, glaube ich, ganz, ganz hoch zu schätzen weiß.
Wenn das jetzt hier UnternehmerInnen hören und sagen, hör mal, das ist toll, ich könnte mir das auch vorstellen, ein, zwei Abteilungen auch da ein bisschen mehr zu machen in dem Bereich, weil wir da auch eine soziale, gesellschaftliche Verantwortung spüren. Was sind so die ersten ein, zwei, drei Steps, die du ihnen raten würdest? Wie fängt man damit an?
Ja, ich glaube, vor allen Dingen sich mal ein bisschen informieren, auszutauschen. Und da gibt es ja wirklich, da hat sich, glaube ich, viel getan. Also ich habe viel Kontakt auch zu Diversity-Beauftragten. Es sind öfters halt die größeren Unternehmen, die dafür eigene Stellen schaffen, die damit auch mit diesem Thema ja mittlerweile auch Personal anwerben, Personal bekommen, indem sie sich da einfach diverser ein bisschen auch präsentieren. Also mittlerweile im War of Talents ist auch ein Business Case geworden teilweise. Und durch diesen Kontakt merke ich, dass es vielen Unternehmen sehr ernst ist um dieses Thema Diversity. Und da gibt es ganz viele Expertinnen, Experten, da gibt es Netzwerke dafür. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich da mal austauscht, über die Erfahrung spricht. So wie es zum Beispiel beim Thema Menschen mit Behinderung ein Unternehmensforum gibt, wo sich ganz viele, auch größere Unternehmen zusammengeschlossen haben, die sich alle paar Monate treffen und genau über die Herausforderungen, Chancen, Möglichkeiten und so weiter sich unterhalten, sprechen und das dann auch kommunizieren. Das kann man, glaube ich, vor allen Dingen empfehlen für Menschen von Unternehmen, die sich vielleicht da auch verstärkt engagieren wollen.
Jetzt mal so ein Blick wieder auf euch, auf die AfB. Was steht an jetzt so in der nächsten Zeit? Kann man als Sozialunternehmen sagen, so, wir wollen Wachstum haben irgendwie? Ist das Teil der Unternehmensstrategie?
Also Wachstum war bei uns immer ein Thema und wird auch so schnell, glaube ich, nicht weg von der Agenda kommen. Mit dem Ziel, eben 500 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen, hat man sich quasi dazu selber verdonnert zu wachsen. Zumindest solange wir dieses Ziel noch nicht erreicht haben.
Ihr müsstet euch verdoppeln jetzt ungefähr. Ne? Ihr habt jetzt 500 Mitarbeitende insgesamt bei einer Quote von um die 45%, sagen wir roundabout die Hälfte. Wird es bedeuten, insgesamt gehen wir mal so mit circa 1000 Mitarbeitenden irgendwie durch die Welt dann, ja?
Ganz, ganz genau. Die müssen wir erstmal erreichen. Das wird noch ein harter Weg, den wir da gehen müssen. Und der geht nur mit Wachstum, wie du richtig sagst. Da geht auch der Trend hin. Wir merken ja, dass das Konzept gut ankommt, dass wir neue Partner gewinnen, dass das auch die Menschen, die Gesellschaft verstärkt auf Nachhaltigkeitsaspekte achten. Natürlich primär gerade ist der ökologische Fokus im Vordergrund. Jeder will irgendwie gern ein bisschen CO2 noch einsparen, Rohstoffe schonen und so weiter. Aber auch das Thema Inklusion wird glaube ich, immer wichtiger. So von daher. Und auch das Thema Datenschutz, Datensicherheit, Datenlöschung, Datenvernichtung wird in Zukunft nicht weniger, wenn es immer mehr IT-Geräte durch die Digitalisierung gibt. Das heißt, wir sind da eigentlich in einer Branche, in einem Markt, wo man auch wachsen kann. Natürlich, das gibt auch viele andere, aber da müssen wir eben es schaffen, durch unsere Mehrwerte, die wir den Unternehmen und den Kunden liefern, ein bisschen mehr zu wachsen als die anderen. Also von daher ist das der strategische Hauptfokus, ganz, ganz klar. So jetzt die kommenden Monate geht es natürlich darum, relativ gut aus der Corona-Krise irgendwie rauszukommen oder gestärkt daraus zu gehen. Alles, was sich jetzt so ein bisschen ändert durch das New Normal mitzunehmen und das auch ein bisschen als Business Opportunity zu beachten. Und dann glaube ich, dass wir vielleicht ja ab nächstes Jahr wieder richtig Gas geben können, auch was das Wachstum angeht, während wir uns dieses Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen so zurückhalten müssten mit neuen Niederlassungen und Standorten.
Hey Daniel, vielen Dank. Für mich, also total cool, also diesen Weg von AfB zumindest mal so ansatzweise so anzureißen. Wir werden das hier in der Fabrik für immer auf jeden Fall weiter verfolgen und ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass es sich bevor allem blink blink, ey, was Neues kommt jetzt, neue Hardware, ich brauche das neue iPad, sonst war es einfach mal vorher ein Blick auf den AfB-Shop lohnt und zu sagen, vielleicht kaufe ich das eine andere doch gebraucht, damit kann man nämlich ganz schön viel helfen auch und das habe ich so mitgenommen, auch die Inklusion, ganz toll, vielen Dank und auf bald.
Ich danke dir, Frank, für die Möglichkeit, uns heute ein bisschen zu präsentieren, darzustellen und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Ja, das war das Gespräch mit Daniel Büchle von der AfB. Damit schließen wir unsere Gedankenkantine in der Fabrik für immer für heute. Bevor ich nur zur Ankündigung unseres nächsten Gastes komme, ein kleiner Hinweis auf die Fabrik für immer Agentur. Besucht mal gerne unsere Webseite fabrikfuerimmer.com. Dort seht ihr ein paar Cases, die wir gemacht haben an Bildern, Tönen und Texten, auch für eine nachhaltige Wirtschaft, für nachhaltige Marken, Produkte, Geschäftsmodelle. Da kennen wir uns ganz gut aus. Also kontaktiert uns da diesbezüglich gerne und
Ja, da freuen wir uns. In der nächsten Episode kommt Karin Ruppert. Sie ist systemische Organisationsentwicklerin und Diversity Coach. Und wir nehmen den Diversity-Faden auf und haben sie und uns gefragt, wie man eigentlich ein erfolgreiches Diversity-Management im Unternehmen macht. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für immer. Ciao.